Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die Folge 1 und 2 von Are You the One?
Let's go!
Franzi.
Ich habe ein großes Dankeschön auszusprechen, nämlich an die Kohorte. Das Kulturhaus Dussmann ist auf mich zugekommen. Wir sind in Berlin, das ist ein Riesenbuchladen, in dem ich schon Stunden verbracht habe. Ich liebe den Ort. Und die möchten eine Buchrelease-Party für mich organisieren, wo ungefähr 100 Leute eingeladen werden. Und das ist natürlich riesig und das ist wundervoll. Und die machen das, weil die Vorbestellungen von meinem Buch so gut laufen. Und Dina, für mich gibt es nur eine Erklärung dafür. Und das ist natürlich die Kohorte. Wie könnte es auch anders sein? Es muss die Kohorte sein. Und natürlich gab es schon lange keinen Zweifel mehr. Aber ich möchte ein großes Dankeschön aussprechen und sagen, beste Kohorte.
Allerbeste Kohorte. Für alle, die sich gerade fragen, worüber reden die eigentlich? Für alle, die neu dazugekommen sind. Franzi hat ein hervorragendes Buch geschrieben. Es heißt, er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Und da geht es um sexuelle Belästigung in Situationen, in denen ein Machtgefälle herrscht. Und es ist deswegen so besonders hervorragend, weil es ein Hybrid ist aus Wissenschaft und eigener Erfahrung. Also das vereint eigentlich das Beste aus beiden Welten. Das hat die ganzen positiven Sachen von einem Sachbuch, also Forschung, sehr akkurate Sachen, ganz viele Hintergrundinformationen, ganz viele Erklärungen dazu, wie funktioniert das überhaupt alles. Aber man kann es trotzdem gut lesen, ist trotzdem total anschaulich und man kann sich gut da hineinversetzen, weil es halt eben nämlich kombiniert ist mit eigenen Erfahrungen von Franzi und auch von anderen Frauen.
Und auch von anderen Personen. Ich habe auch Männer interviewt. Okay, ich habe einen Mann interviewt. Nee, ich glaube zwei. Und eine Non-Binary-Person.
Falls ihr es noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr es auf jeden Fall machen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Franzi, aber damit würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Es ist ja schon wieder alles total crazy, ne? Denn eigentlich, als wir den Podcast gestartet haben, hast du gesagt, okay, ich komme alle 2 Wochen und nehme eine Folge mit dir auf. Dann wurde es zu jeder Woche und jetzt sitzen wir hier schon wieder und machen 2 Folgen die Woche. Aber das ging einfach nicht anders. Denn Princess Charming ist ja dein liebstes Format von allen. Und ich glaube eigentlich fast jetzt meins auch. Deswegen mussten wir das machen. Und jetzt gleich zeitgleich startet halt auch Are You The One? Und das ist mein liebstes Format. Deswegen müssen wir das auch machen.
Darf ich mit der Kohorte teilen, dass du mich eben zu einem dritten Format überreden wolltest?
Das kannst du mit der Kohorte teilen.
Die Dina, die ist einfach hochmotiviert. Die gibt alles für die Kohorte. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht alles für die Kohorte gebe, aber die Dina, das ist schon wild. Ich habe ihr gesagt, Dina, wir können nicht von einer Folge alle 2 Wochen auf 3 Folgen die Woche gehen. Ist ein bisschen viel. Ich muss leider meine Doktorarbeit noch aufschreiben. Aber wir haben uns überlegt, das wird uns nicht davon abhalten, zu gewissen Formaten auch mal Special-Folgen zu machen.
Das heißt also, du hast quasi Ja gesagt.
Es war ein Ja, aber nicht jede Woche.
Aber jetzt starten wir erstmal mit Are You The One. Franzi, ich bin so euphorisch, beziehungsweise ich war so euphorisch. Ob ich immer noch so euphorisch bin nach dieser ersten Folge, das werden wir gleich im Detail besprechen. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Main-Plot-Summary. Franzi, bitte fass uns einmal zusammen, Folge 1 und 2 von Are You The One.
Okay. Also, was passiert? Die Emmy, die ist sich sicher. Sie ist die berühmteste Person bei Are You The One. Und sie ist so ganz und gar nicht wie die anderen Frauen. Aber dann stellt sich raus, dass die Tara die berühmteste Frau ist. Nach dem Liebesperlenbeißen hat der Nicola das knappeste Höschen von allen an. Und es geht auf ein Date mit Tara. Der Mark Robin, der geht auf ein Date mit der Laura, weil sie eine geile Sau ist. Zitat Ende. Beim Autos zerschlagen ist Tara eine richtige Lady, hat sie selber gesagt. Und auch die Laura sagt, sie ist halt nicht so stark und ihr hilft ja auch keiner. Schon seit sie klein ist, träumt sie vom Heiraten. Aber der Mark Robin, der ist da nicht so der Typ für. Deshalb ist sie sich sicher, die zwei, die können kein Match sein. Beim Aftertalk sagt sie dann, dass Masturbieren ihr mehr Spaß macht als belangloser Sex mit Männern. Während der Chris die Jennifer über den Lukas hinwegtröstet, der sich völlig abschießt und laut der Jenny eine Red Flag ist. Ozan und Nicola sind sich sicher. Die Frauen, die machen viel zu viel Drama für Tag 2 bei Are You The One. Und dann gehen Laura und Mark Robin in die Matchbox. Und die Spannung steigt.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich will direkt reinstarten. Ich habe so viele Gedanken. Denn Franzi, Are You The One? Reality Stars in Love. Das ist mein Lieblingsformat. Und es ist mein größter Traum, immer noch, mal irgendwann da die Perfect Matches zusammenzustellen, auf wissenschaftlicher Basis. Und es ist mein Lieblingsformat von allen, weil ich denke, dass es halt da um genauso die Frage geht, die eigentlich so viele Menschen interessiert. Wer ist mein Perfect Match? Welche Person passt wirklich zu mir? Und würde ich die Person, die perfekt zu mir passt, erkennen, wenn sie vor mir steht?
Antwort ist immer nein.
Mit wem soll ich mein Leben verbringen? Und ich liebe alles daran. Und ich habe mich so sehr auf die Staffel gefreut. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Denn ich mag die VIP-Staffel. Mag ich, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen lieber als die normale Staffel. Weil ich halt meistens zu den Menschen in der VIP-Staffel, zu denen habe ich schon eine parasoziale Beziehung aufgebaut. Die kenne ich schon. Die sind mir ganz bekannt. Und ich möchte wissen, ob die die Liebe finden. Aber nach dem Trailer von dieser Staffel schon, nach den ersten paar Minuten, da habe ich einfach Angst. Ich sag's dir ehrlich, ich weiß nicht, was ich von der Staffel halten soll und ich weiß nicht, was ich von dem Trailer halten soll. Denn ich weiß nicht, ob ich das toll finde, wenn es nur um Sex geht. Und ich mache mir nämlich ernsthafte Sorgen. Und erstmal mache ich mir ernsthafte Sorgen, nämlich um die Kandidatinnen. Denn das kann natürlich, es kann natürlich sein, ne? Es kann sein, dass das alles junge, aufgeschlossene Menschen sind und die haben wollen alle so einen mega wilden Sommer, auch vor der Kamera. Und vielleicht ist das alles so genau ihr Ding, ne? Und Franzi, wenn das so ist, dann freue ich mich für die. Finde ich super. Aber in meinem Kopf ist halt schon so der Gedanke, dass ich mich frage, ob das alles genau das ist, was sie sich wirklich wünschen und wie weit die nicht vielleicht auch so unter Druck stehen, da abliefern zu müssen und wie weit die denken, okay, Sex sells und inwieweit die da vielleicht auch ihre eigenen Grenzen missachten, weil der Standard davon, was uns in so einer Show schockt, in den letzten Jahren so sehr sich verschoben hat, dass sie das Gefühl haben, wir müssen immer weitergehen und wir müssen noch einen draufsetzen. Denn gefühlt wollen ja auch immer alle sagen, das war die krasseste Staffel aller Zeiten, das gab's irgendwie noch nie. Aber wir haben halt schon so viele Sachen gesehen, deswegen verschiebt sich das, womit man schocken kann. Und ich mache mir Sorgen.
Voll. Denn anders als du das gerade erklärt hast, kann ich mir nicht erklären, was da bitte mit dem Lukas passiert ist. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Und generell muss ich sagen, Lina, ich bin schon wieder verstört. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt gerade so der Fall ist, weil wir halt ansonsten gerade über Princess Charming sprechen. Und ich fühle mich da so warm und so aufgehoben. Und ich meine, da ist ja auch Drama, so ist es ja nicht. Aber das Drama, das ist so liebevoll. Und ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ein bisschen so, wie wenn ich manchmal aus meiner Bubble rausgehe und dann merke, wie die echte Welt ist. So fühlt sich's gerade an mit dem Kontrast zwischen Princess Charming, was wir eigentlich gerade auch gucken, und jetzt wieder Are You The One VIP. Und mein Eindruck ist, also wir haben ja schon mal Are You The One kommentiert. Es hat mir mega Spaß gemacht. Am Anfang dachte ich auch, was passiert hier? Und dann habe ich auch die parasoziale Beziehung zu den Personen aufgebaut und habe mitgefiebert und war ganz begeistert. Und jetzt bei dieser Staffel, ich weiß nicht, ich habe noch Widerstände in mir, Dina. Ich glaube, das liegt an genau dem, was du da eben beschrieben hast. Es ist mir zu künstlich krass. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind nicht mehr authentisch, sondern die möchten einfach um jeden Preis provozieren, was Krasses machen, weil die gelernt haben, dass die so Sendezeit bekommen. Und dadurch, dass da jetzt Menschen aufeinandertreffen, die das vermutlich alle in vergangenen Formaten irgendwie schon gelernt haben, ist es mir zu gekünstelt. Also ob es jetzt die Emmy ist, die immer wieder Aussagen raushaut, wo ich mich frage, glaubst du da selber dran? Immer wieder, ich bin die Berühmteste und bla bla bla. Und auch Aussagen raushaut, wo man denkt, das wirkt jetzt gerade nicht so sympathisch, aber ich glaube, du weißt, dass das gesendet wird, weil es eben nicht so sympathisch ist. Das ist mir halt irgendwie alles ein bisschen viel, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, ob sich diese parasoziale Beziehung trotzdem noch zu den Charakteren aufbaut. Ich kann es mir schon vorstellen. Manche kenne ich ja auch. Und die ich kenne, mag ich natürlich auch, weil sich die Beziehung schon aufgebaut hat. Es ist ja as simple as that. Aber ja, ich bin gespannt.
Franzi, ich mache mir aber tatsächlich auch nicht nur Sorgen um die Kandidatin. Ich mache mir auch Sorgen um das Format an sich, ne? Denn für mich besteht so dieser ganze Reiz vom Format darin, dass ich Leuten dabei zugucken kann, wie die sich verlieben, wie die ausloten, wer irgendwie zu denen passt und wie die sich kennenlernen. Und wenn das jetzt nur noch darum geht, mit so vielen Menschen wie möglich rumzumachen und sich gegenseitig mit irgendwie so Sexgeschichten zu übertrumpfen, dann finde ich, zumindest ich persönlich, ich finde es einfach dann nicht mehr so spannend. Denn andere Menschen beim Sex zuschauen wollen, ne? Das ist völlig okay. Judge ich nicht, da ist nichts Verkehrtes dran. Aber es gibt's schon überall, ne? Das ganze Internet ist voll von Menschen, die Sex miteinander haben. Ich will Menschen beim Verlieben zugucken. Und im Trailer sieht's für mich nicht danach aus, als würde ich Menschen beim Verlieben zugucken, sondern beim Sex. Und irgendwie ist mir das einfach alles zu viel. Und ich bin nach den ersten zwei Folgen nicht so euphorisch, wie ich das gerne wäre, weil es mir zu viel Sex ist. Es ist auch irgendwie so düster. Es ist nicht mal so, dass man denkt, okay, die haben alle irgendwie eine geile Sexparty, sondern es wirkt für mich ein bisschen so, als würde so eine böse Sophia Tomalla da stehen und irgendwelche jungen Menschen bedrängen und die drängen, Dinge zu machen, die sie vielleicht eigentlich überhaupt gar nicht tun wollen würden. Das finde ich richtig unangenehm.
Ja, mir geht's ganz genauso. Und die Rolle der Sophia, über die müssen wir auch dringend ganz viel sprechen in diesem Format. Denn die steht ja jetzt schon da und sagt Dinge wie, ich hoffe, ihr liefert ab. Das ist jetzt kein wörtliches Zitat, ne? Aber wie du sagst, die drängt die Teilnehmenden dazu, möglichst viel sexuell verfügbar, möglichst viel sexuell da zu sein. Weiß nicht, ob die sich die Regeln der Einvernehmlichkeit, des Consent mal gegeben hat. Wenn nicht, wird es höchste Zeit, weil das ist nicht okay. Sex, der unter Zwang entsteht, der erfüllt den Anspruch der Freiwilligkeit nicht mehr. Zu Zwang zählt auch sowas wie Drängen. Und mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich finde, wir haben 2024, wir sollten sowas nicht mehr sehen on screen. Vor allen Dingen nicht von so einer Sophia Tomalla, ey.
Franzi, ich kann gar nicht die richtigen Worte für Sophia Tomalla finden, weil ich finde, die geht für mich einfach überhaupt nicht. Ich finde, die ist eine absolute Fehlbesetzung. Ich finde, die ist für mich einfach die Versinnbildlichung vom Patriarchat. Und nur weil die halt eine schöne junge Frau ist, macht das nicht besser. Und ich finde, die ist halt auch der beste Beweis dafür, dass ein alter weißer Mann zu sein, dass es nichts mit tatsächlichen demografischen Charakteristiken zu tun hat, sondern dass es eine Lebenseinstellung ist.
Absolut. Die verhält sich wie ein alter weißer Mann.
Und wie ein Pick-Me-Girl.
Ja, aber da sind viele Pick-Me-Girls drin. Können wir da mal drüber reden?
Da werden wir drüber reden. Franzi, okay, wir sind noch nicht mal richtig eingestiegen. Wir haben schon so viele Themen. Und obwohl wir jetzt beide relativ negativ sind, ich möchte der Staffel eine Chance geben. Ich möchte der eine Chance geben, mich zu überraschen, denn es ist mein liebstes Format. Und ich finde auch, was wir jetzt schon in den ersten paar Minuten gesehen haben oder was wir besprochen haben, da sind so viele Themen, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Es wird eine spannende Staffel. Ich hoffe, es wird spannend schön und nicht spannend unangenehm. Ich glaube, es ist noch alles offen zu diesem Zeitpunkt. Ich würde vorschlagen, was wir in dieser ersten Podcast-Folge machen, ist, dass wir die KandidatInnen durchgehen, one-on-one, und uns einen kurzen ersten Eindruck verschaffen. Es war eigentlich in den letzten Formaten, die wir gemacht haben, war es immer so spannend, weil du ja niemanden kanntest, ne? Weil du ja noch ein ziemlicher Trash-TV-Neuling warst. Das hat sich ja jetzt schon verschoben, ne? Ich bin mal so durchgegangen. Ich glaube, dass du tatsächlich schon fast die Hälfte der Leute kennst.
Ja, paar kenne ich, aber anscheinend erinnere ich mich auch nicht an alle.
Okay, das ist super. Denn ich bin total gespannt, was so dein erster unvoreingenommener Eindruck ist von ganz vielen Leuten, die ich und ich wahrscheinlich viele unserer Zuhörenden alle schon sehr gut kennen, schon eine tiefe parasoziale Beziehung aufgebaut haben und die du alle noch nicht kennst.
Okay, dann lass uns damit jetzt mal starten.
Okay, und wir gehen die durch in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Die erste, die reinkommt und die ganze Staffel eröffnet, ist Tara.
Die berühmteste. Mein erster Eindruck ist, dass sie schon wahrscheinlich ihre Qualitäten hat, aber auch Sophia Tomalla eine krasse Konkurrenz bietet als Pick-Me-Girl. Was ist dein Eindruck?
Spannend. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich gebe dir was zum Background. Wir haben die kennengelernt bei Ex on the Beach. Anscheinend ist sie in Österreich schon total berühmt. Das kriegen wir auch immer wieder in den Kommentaren bei Instagram, wenn wir irgendwas zu Are You The One posten. Und wir haben ja da diese Formatübersicht, ne? Da schreiben immer wieder alle, wir haben alle österreichischen Formate vergessen. Sorry an die ÖsterreicherInnen und sorry an Tara. Aber wir können nicht alle ausländischen Formate auch noch aufnehmen. Aber deswegen, Tara ist anscheinend in Österreich ein Riesenstar. Wir haben die 2020, es war eine relativ frühe Staffel Ex on the Beach kennengelernt. Ich weiß gar nicht genau, was ich von der halten soll. Mein Eindruck ist fast, dass die in dieser Staffel die Stimme der Moral ist. Weil ich glaube, bei diesem wilden, sich mit wilden Sexgeschichten zu überbieten, macht die nicht mit.
Ja, das ist eine Perspektive, die mir schon auch sehr gefällt an ihr. Über sie, weil sie ist mir schon sehr sympathisch und vielleicht ist sie einfach die Stimme der Moral und es geht ihr nicht darum, sich von anderen abzuheben, im Sinne von, wie ich das jetzt erstmal Pick-Me-Girl-mäßig interpretiert habe, sondern sie möchte sich wirklich einfach nicht so verhalten, nicht so sensationsgeil verhalten wie die anderen. Okay, gefällt mir.
Hansi, bei der nächsten bin ich gespannt. Was denkst du über Emmy? Kanntest du die?
Ich kannte die nicht. Und ja, ist auf jeden Fall ein spannender Charakter. Ich frage mich, wo sie wirklich steht in dem Ganzen, was sie da sagt. Also an was davon sie, wie stark glaubt sie an all die Dinge, die sie da sagt. Und es hat mich so ein bisschen an diese Hochstapler erinnert, ne? Du kennst du doch, es gibt doch auch so Stories von Menschen, die immer wieder sagen, dass sie zum Beispiel irgendwas studiert haben, was sie nicht studiert haben, oder dass sie irgendwas können, was sie nicht können. Und dann glauben die Menschen das so stark, dass es dann auch funktioniert. Und ich weiß nicht, die Emmy, die hat mir so ein bisschen den Vibe gegeben von, sie muss sehr stark zeigen, wer sie ist und wer sie sein will, indem sie das eben immer wieder betont, in der Hoffnung, dass dann alle auch das glauben. Und ich fand es ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wo der authentische Kern ist, aber ich bin auch sehr gespannt, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Was mir allerdings nicht gefallen hat, ist die Abwertung der anderen Frauen, die sie immer wieder vorgenommen hat.
Okay, finde ich spannend, dass du das sagst, weil mein Zwiespalt bei Emmy ist immer, dass ich die sehe und mir denke, das hat sie sich doch ausgedacht. Das ist nicht echt. Die spielt da uns irgendeine Rolle vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in echt so ist.
Ja.
Dem gegenüber steht aber, dass sie jetzt schon in, ich glaube, in 7 Shows insgesamt war. Und eine der letzten, da war die jetzt 3 Wochen bei Reality Queens im Dschungel irgendwo. Und die bleibt gleich. Frag mich, ob man das wirklich schaffen würde, wenn das nur eine Rolle wäre, die sie da verkörpert, das durch so viele Shows immer noch weiter aufrechtzuerhalten.
Das stimmt, aber ich meine, Menschen spielen ja auch Rollen im Leben. Also es kann auch einfach sein, dass sie generell die Rolle im Leben spielt. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das der authentische Kern ist.
Meine Theorie ist folgende, dass das schon eine Rolle ist, die aber nicht so bewusst spielt, sondern die sie sich vielleicht so über die Jahre angeeignet hat, dass es einfach so eine harte Schale ist, hinter der die so ihr ganzes Verletzliches verstecken muss. Die hat nämlich auch in der letzten Show bei Reality Queens hatte ich so einen richtigen Aha-Moment, denn da hat die so ein bisschen über ihre Vergangenheit und über ihre Kindheit erzählt, dass sie mit ihren Eltern oder mit ihrer Mutter in Spanien gelebt hat und die sich da irgendwie, ich glaube, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, aber die haben sich auf jeden Fall, glaube ich, so gestritten, dass die Mutter die einfach alleine in Spanien zurückgelassen hat, als sie, glaube ich, 16 war und die dann in Spanien alleine ins Kinderheim gekommen ist, wo sie auch die Sprache nicht kannte und wo sie meinte, dass es da sehr rau zuging, um das jetzt mal so zusammenzufassen.
Ja. Das ergibt sehr viel Sinn, Lina. Und das ist ja auch bei psychoanalytischen Theorien so, dass immer, wenn der authentische Kern sozusagen nicht weiterkommt, wenn das Verhalten nichts mehr bringt, dass dann eben sich so Masken bilden und so um diesen Kern Persönlichkeiten. Und ja, da macht sie mir sehr den Eindruck von, dass sie einfach viel Verletzung darunter erlebt hat und sich diese ganzen Schichten, wenn man es so nennen will, um sie herum gebildet haben. Und das ist natürlich eigentlich schon auch ein bisschen traurig, weil ich würde mir wünschen, dass sie weiß, dass sie auch so ohne das Ganze liebenswert ist. Aber an sich haben solche Hüllen ja auch die Funktion zu schützen. Und das tut's wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich kriegt die viel negative Kritik. Und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so viel mit der macht.
Das glaube ich tatsächlich nicht. Dass das nicht viel mit der macht.
Meinst du, macht die fertig?
Ich glaube, das macht jeden fertig. Ich glaube, die ist ja auch noch sehr jung. Da gibt es zumindest auch immer so, dass Leute sich fragen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber die ist relativ jung. Ich glaube, die sagt, dass sie 24 ist. Ich glaube, in so einem jungen Alter einfach Sachen an sich abprallen lassen, weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Da hast du auch recht.
Aber ich glaube auch wegen anhand dieser Hintergrundgeschichte, ich habe irgendwie einen kleinen Softspot für die.
Verstehe ich. Also jetzt mit der Hintergrundgeschichte verstehe ich das. Und eigentlich ist das ja bei den meisten Leuten, die so sind, so, dass sie halt solche Hintergrundgeschichten haben.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die. Willst du ein Gerücht über die hören?
Ja, ich liebe Gerüchte.
Es gibt das Gerücht, dass sie eigentlich vergeben war in dieser Show und dass sie deswegen in Anführungszeichen so zurückhaltend ist. Ich sehe da eigentlich eher so ganz normales, okay, was ist schon normal? Ich sehe da durchschnittliches Tempo im Datingverhalten. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass das als Evidenz dafür gilt, dass jemand vergeben ist. Franzi, der Nächste, der Lukas. Ich muss dir meine Gedanken teilen. Du kennst ihn ja auch. Wir kennen ihn beide von Prominent getrennt. Und ich habe dir damals ja schon gesagt, als wir da die Kandidatinnen durchgegangen sind, dass ich den bei der Bachelorette wahnsinnig toll fand. Ich habe mir gedacht, was für ein wahnsinniger Typ. Ich war sicher, dass er die Bachelorette gewinnen wird. Und dann bei Prominent getrennt haben wir ja eine andere Seite von ihm gesehen, die wirklich unangenehm war. Und jetzt, schon in den ersten Minuten, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es am Lukas liegt oder am Schnitt, aber ich sehe den total anders, denn schon hier von der ersten Sekunde fand ich den unangenehm. Alles, was er sagt, stößt mir irgendwie sauer auf Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass ich den jetzt seit Prominent getrennt einfach mit ganz anderen Augen sehe, ob der sich hier anders verhält oder ob die jetzt einfach den anders schneiden.
Ja, es kann schon sein, aber die können ja auch nichts reinschneiden, was der nicht macht.
Aber es kann natürlich sein, dass er bei der Bachelorette auch schon so unangenehm war und die das halt alles rausgeschnitten haben und dass ich ihn deswegen so toll fand.
Ja, weiß man nicht. Also ich finde ihn auf jeden Fall auch sehr unangenehm. Ich finde es krass, dass er sich irgendwie am zweiten Tag schon so mega abschießt, dass der die ganze Zeit so, ich weiß nicht, so macho-mäßig darüber kommt, ist mir ein bisschen viel. Ist mir nicht geheuer.
Ich bin gespannt auf den Arsena.
Habe ich noch nicht so einen richtigen Eindruck von.
Ich habe die 2019 das erste Mal in einer der ersten Staffeln Love Island gesehen. Da war die relativ unspektakulär. Ich freue mich, dass sie wieder zurück ist, dass wir die nochmal sehen. Und ich bin gespannt. Alex?
Das ist immer ein ganz anderer Typ. Ich bin super gespannt auf den. Der sagt, der steht auf natürliche Frauen. Also ja, da denke ich mir, vielleicht ist da ein Perfect Match die Linda. Die wurde ja auch irgendwie reingeschnitten, indem sie gesagt hat, ich bin die einzig natürliche Frau hier oder irgendwie so. Ich bin gespannt auf den Alex. Ich kann da auch noch nicht so viel zu sagen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin froh, dass er dabei ist, weil er ein bisschen was anderes reinbringt. Ich kann mir vorstellen, dass er total untergeht.
Kann schon sein.
Antonino.
Boah, der ist für mich so eine Kategorie Mann, die da aber auch wiederholt vorkommt, wo ich noch gar nicht so differenzieren kann. Also ich weiß nicht, das ist für mich Antonino, Lars, Kahn, das ist irgendwie alles so ähnlich vom Vibe für mich. Ich kann da noch gar nicht so differenzieren. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen spannende Background-Sachen mitbringen.
Nee, kann ich nicht. Der war ja bei Are You The One vor Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, was genau seine Story da war, aber ich kann mich an das Gefühl erinnern. Und ich weiß, dass ich den nicht sonderlich sympathisch fand. Aber ich bin gespannt. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her.
Bin auch gespannt.
Laura L.
Die Laura L. Ach, das ist die, die OnlyFans macht, ne?
Genau.
Irgendwie fand ich die cool. Ich habe das Gefühl, die ist sehr selbstbewusst. Das gefällt mir. Ja, erster Eindruck ist positiv. Ich bin auch sehr gespannt. Die scheint schon aber auch wirklich abzuchecken, wer da zu ihr passt. Was mir natürlich nicht gefallen hat, ist diese Autozerstörerei. Das fand ich aber von beiden so ein bisschen, die haben sich da sehr natürlich auch in diese Rollenerwartung von Frauen reingegeben. Von, ach, ich kann das Auto jetzt nicht zerstören, weil ich bin zu schwach dafür. Und sie hat auch gesagt, mir hilft, glaube ich, keiner. Das fand ich so ein bisschen, ja, schade eigentlich. Weil ich denke mal, in einem anderen Kontext, vielleicht wenn es kein Date gewesen wäre, sondern sie da mit ihren Girls gewesen wäre, hätte sie das schon auch nutzen können, um ein bisschen was rauszulassen. Aber ansonsten finde ich die cool.
Franz, ich werde immer direkt hellhörig, wenn ich höre, dass jemand OnlyFans-Creatorin ist. Und nicht, weil das was Schlimmes ist. Nämlich deshalb, weil ich immer das Gefühl habe, diese Showteilnahme, die ist ja vor allem halt auch Werbung für OnlyFans. Und wie die sich da verhält, entscheidet ja, ob Leute auf ihr OnlyFans-Profil gehen oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie unter so einem ganz großen Druck steht, dass sie denkt, okay, die Männer, die müssen sich jetzt hier irgendwie hineinversetzen können. Die Männer, die zugucken, die müssen sich denken, aha, die würde mich auch nehmen. Ich müsste nur dranbleiben. Und dass die ganze Zeit so ein Mittelmaß finden muss zwischen Erreichbarkeit, aber nicht zu erreichbar. Und das stelle ich mir total schwierig vor. Und ich habe mich das tatsächlich bei der letzten Folge bei der Christina Shakira oder bei der letzten Staffel habe ich mich das immer wieder gefragt. Ich glaube, die hast du nicht gesehen, die Staffel. Aber da war nämlich auch eine OnlyFans-Creatorin drin. Und die hatte die ganze Zeit was mit dem Bruder vom Calvin Klein. Nee, ich möchte jetzt sagen, der ist bestimmt ein netter Typ, aber mir kam der nicht rüber wie ein netter Typ, aber der war so ein richtiger, der war nicht wie die anderen Reality-TV-Teilnehmenden, so aufgepumpt und so hypermaskulin, sondern der war einfach so ein, wie ein ganz normaler Typ irgendwie, den man in so jeder Bar irgendwie um die Ecke trifft. Und die hat sich genau den rausgesucht und ich fand das irgendwie ein komisches Match, das hat für mich auch gar nicht so richtig zusammengepasst. Und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob das so eine Taktik ist, weil die sich dachte, okay, mit dem Typ können sich wahrscheinlich viele Männer, die zugucken, identifizieren und sich dann fragen oder sich dann vorstellen, aha, wenn die den nimmt, dann würde die auch mich nehmen. Und dass es deswegen so eine gute Werbung ist.
Okay, aber das finde ich eigentlich ja dann eine schlaue Strategie.
Es ist eine schlaue Strategie, ne? Ich weiß nicht, ob das so war. Ich weiß nicht. Ich stelle mir, als ich die Laura auch gesehen habe, ich stelle mir das total hart vor, ne? Ich stelle mir den OnlyFans-Job auch total hart vor, weil du ja schon Menschen, die dich auch, glaube ich, oft nicht sehr respektvoll behandeln, das Gefühl geben muss, dass du die ganz toll findest. Bin gespannt, weil ich mir denke, dass sie da ja gar nicht so richtig ihr authentisches Selbst sein kann, weil es ja so eine Werbung für ihr OnlyFans auch ist, ne? Was kein Vorwurf sein soll. Ich finde, Das ist wahrscheinlich eine sehr schlaue Strategie.
Voll. Und aber andererseits finde ich auch, die machen ja alle Eigenwerbung. Mhm. Also ob es jetzt für Instagram oder OnlyFans ist, ich weiß nicht, ob das so einen Riesenunterschied macht.
Franzi, nächste Person. Gabriela.
Fand ich irgendwie eigentlich auch ganz spannend. Erster Eindruck positiv.
Ich fand die ja total witzig bei Ex on the Beach und ich war richtig froh, dass sie wieder dabei ist.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Wenn es um psychologische Unterstützung geht, da gibt es eine Vielzahl von Formen und diese klassische One-on-One-Sitzung mit einer Psychologin ist ja nur eine von ganz vielen. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass sobald Menschen das Wort Gruppensitzung hören, dass sie da erst einmal skeptisch sind. Und Franzi, kann ich total verstehen, das würde mir, glaube ich, auf den ersten Blick auch erstmal so gehen. Deshalb habe ich mich mal in die wissenschaftliche Literatur gestürzt und ich habe gefunden, tatsächlich sind Gruppensitzungen total effektiv. Das hat den Grund, dass so eine Gruppe von Gleichgesinnten total unterstützend sein kann und nochmal viele extra Benefits zu einfach einer klassischen Sitzung mit einer Psychologin ganz alleine hat. Nämlich unter Gleichgesinnten, da merkt man direkt, ich bin nicht alleine, es geht anderen vielleicht genauso wie mir und man kann sich halt gegenseitig unterstützen und auch voneinander lernen. Und die Kraft der Gruppenkurse, die kann jetzt jeder und jede für sich nutzen. Und zwar durch Peers. Und Peers ist unser heutiger Partner der Folge und ist deswegen auch ein Perfect Match. Peers bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Die werden angeleitet durch erfahrene PsychologInnen und man arbeitet dort genau an den Themen, die einen beschäftigen. Ohne Rezept und ohne lange Wartezeit.
Die Gruppengespräche von Peers bieten einen richtigen Safe Space. Da kann man direkt lernen, dass die Peers einen eben nicht verurteilen und dass es sicher sein kann, sich zu öffnen. Wenn ich überlege, wie krass ich mich teilweise zurückgezogen habe in meinen allerdunkelsten Zeiten, da wäre Peers auf jeden Fall genau das Richtige für mich gewesen.
Bei Peers kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Und bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer Psychologin unterstützt. Beim Kurs zur Angst geht es darum, die eigene Angst zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Und man lernt Strategien, besser mit Ängsten umzugehen, den Selbstwert zu steigern und negative Glaubenssätze loszulassen.
Dina, ich wusste ja lange gar nicht, dass ich eigentlich super viele Ängste habe. Ich dachte immer, dass es total normal ist, so wie ich mich fühle, weil ich das einfach nicht anders kannte. Sodass ich, bevor ich Therapie gemacht habe, super schnell gedacht habe, dass Menschen mich zum Beispiel verurteilen. Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass sich mit den eigenen Ängsten zu beschäftigen und sie loszulassen wirklich alles verändern kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen, denn der erste Monat ist umsonst.
Für unsere Zuhörenden gibt es noch einen extra Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, noch einen extra Monat umsonst.
Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Nächster Typ, Ozan.
Weiß ich noch nicht so ganz, kam mir ein bisschen sehr macho-mäßig vor.
Ich finde ihn irgendwie witzig, aber ja, ich habe auch in Erinnerung, dass er irgendwie ein bisschen eine konservative Maus war. Und niemals glaube ich dem, dass der und der Lukas nicht wussten, dass sie beide dahin kommen.
Niemals.
Aber okay, ich kann verstehen, dass sie so tun müssen, das steht bestimmt noch in den Verträgen. Tim.
Ach, den mag ich doch. Den mag ich richtig gerne.
Tim ist auch mein Lieblingsstudent.
Ich muss auch direkt wieder daran denken, dass wir herausgefunden haben, dass der wirklich Student ist. Dass er nicht nur aussieht wie ein Student, sondern dass der wahrscheinlich auch Student.
Oder war. Ich freue mich auf Tim. Der bringt ein bisschen was anderes da rein, ne? Und das finde ich gut.
Gefällt mir auch.
Ich hätte ja nur nicht gedacht, dass Arsena direkt so sein Fokus wird.
Hätte ich auch nicht gedacht. Aber irgendwie, also schlecht finde ich es auch nicht.
Franzi, dann mein, ich würde sagen, mein Lowlight. Was denkst du zu Mark Robin?
Bin ich ganz bei dir. Der Mark Robin, mein erster Eindruck ist einfach nicht positiv. Ich fand auch das Gespräch zwischen ihm und Laura relativ austauschbar.
Weißt du irgendwas über seine Hintergrundgeschichte? Okay, Franzi, dann halte ich fest. Also, ich hatte gehofft, dass wir den Mark Robin nie wieder im TV sehen müssen, denn ich finde den einen der schlimmsten Charaktere, der existiert hat. Die Hintergrundgeschichte. Wir haben den kennengelernt vor, ich möchte sagen, ungefähr 2 Jahren bei Temptation Island. Da war der mit seiner Freundin. Hat sich die ganze Staffel eher so als Saubermann aufgespielt und hat sich aber so mit einer Verführerin auf Bro-Basis, natürlich, ganz toll verstanden. Hat dann die in so einen toten Winkel, ich möchte nicht sagen gelockt, denn sie ist da freiwillig hingegangen. Die sind in einen toten Winkel gegangen, dann haben die da rumgemacht und dann hat er, ich möchte das eigentlich überhaupt gar nicht wiederholen, was er gesagt hat, aber der Vollständigkeit muss ich das wiederholen. Dann hat er gefragt, ob er ihn kurz reinstecken darf.
Hat er nicht. Ob er ihn kurz reinstecken darf.
Ja. Ist aber davon ausgegangen, also er ist davon ausgegangen, dass diese Laura auch in ihn verliebt wäre. Ist davon ausgegangen, dass sie der Produktion und niemandem was sagt und dass das, was da in diesem toten Winkel passiert ist, dass das unter denen bleibt. Die Laura hat natürlich aber alles gesagt und die haben es auch auf Mikrofonen aufgezeichnet. Dann wurde er zu diesem letzten Lagerfeuer mit seiner Freundin gefahren, hat da immer noch alles geleugnet und er hat dann erst, aber nachdem er ganz lange bearbeitet wurde, hat dann doch alles zugegeben. Und Franzi, das ist überhaupt nicht das Schlimmste. Denn das ist natürlich unangenehm. Aber ich finde, ja, man kann mal fremdgehen. Jeder macht Fehler. Das war blöd. Man könnte das verzeihen. Es war natürlich extra ekelhaft. Aber okay, das ist eine Sache. Wieso der bei mir einfach völlig unten durch ist, kommt daher, wie der sich danach verhalten hat. Denn Franzi, es war noch schlimmer. Denn Laura hieß die Verführerin, ne? Wie der im Nachgang, wie respektlos und widerlich der mit der gesprochen hat und mit der umgegangen ist, das war so unfassbar niveaulos. Und das Ganze hat sich auch wieder abgespielt in diesem Interview mit Calvin. Das war ja diese Staffel schon, würde ich sagen, dass das einfach gar nicht ging. Aber das war nichts im Vergleich, wie dieser Mark Robin sich da verhalten hat. Der hat die in einer Tour beschimpft und beleidigt mit Worten, die ich hier nicht wiederholen werde. Es war widerlich. Der hat eigentlich, also er hat den Fehler gemacht, aber man hatte das Gefühl, dass er eigentlich das alles auf sie schieben wollte. Und das Gefühl geben wollte, dass es eigentlich doch alles an ihr lag und dass es ihre Schuld war und hat immer wieder gesagt, sie hätte irgendwie manipuliert und sie würde irgendwie immer nur lügen wegen irgendwelchen Sachen. Dabei hatte er eigentlich schon alles zugegeben. Also es war auch wirklich verwirrend und es war einfach unfassbar unangenehm.
Ich finde das schon wirklich schwierig, Dina. Ich finde das auch schwierig, dass das Temptation-Format das so sehr hergibt, dass diese Männer erstmal denken, dass die Verführerin freiwillig sind, wo sie irgendwas reinstecken dürfen und dann im Nachhinein, wenn das dann alles auffliegt, oh Wunder, sie anfangen, die nicht nur abzuwerten, sondern sich wirklich widerwärtig denen gegenüber zu äußern und zu verhalten. Ich weiß nicht, ob wir Temptation nochmal machen können.
Bin ich völlig bei dir. Und ich finde, das Schlimmste ist auch noch, dass sie überhaupt nicht einsichtig wirkt und dass er immer noch jetzt im Nachhinein darüber rumweint und sagt, es hängt ihm immer noch so nach, dass er da seine Freundin betrogen hat bei Temptation Island. Dabei, ich glaube, das war wirklich nicht für die meisten. Ich glaube, die meisten Leute oder viele Leute sehen das so wie ich und sagen, das war überhaupt nicht das Schlimmste, sondern wie der sich verhalten hat. Das war einfach so unfassbar widerlich. Und Franzi, ich bin froh, dass nämlich die ganzen Frauen, die da jetzt auch sind, dass die alle dem sehr anti gegenüber wirken. Und ich wünsche mir so sehr, dass das hält. Der Trailer sieht leider so aus, als wäre das nicht so. Aber ich finde, dass halt die einzige Lösung ist, wie man mit solchen Männern umgehen kann, ist, dass alle Frauen sich kollektiv dazu entschließen sollten, mit ihm keinen Sex mehr zu haben, bis er sich bessert.
Hattest du dann nicht auch so eine grandiose Idee mal?
Hatte ich.
Teil die doch mal mit der Kohorte.
Franzi, die Idee kam mir im Traum.
Weil die Idee auch ein Traum ist.
Das stimmt tatsächlich. Und ich hatte mir mal überlegt, dass eigentlich die Welt für Frauen um einiges besser und sicherer wäre, wenn man jedes Mal, wenn man einen neuen Mann kennenlernt, erstmal 5 Referenzen von anderen Frauen anfordert und sagt, ich werde das Gespräch mit dir erst weiterführen, wenn du mir diese 5 Referenzen reinreichst. Und da würde ich dafür plädieren, dass jeder Mann dann 5 Recommendation Letter vorweisen muss von Frauen aus seinem Leben. Und da muss natürlich auch eine Telefonnummer dabei sein, ne, damit man das verifizieren kann. Und ja, es kann sowas wie eine Mutter dabei sein oder eine Schwester. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich viele Männer diese 5 Referenzen überhaupt nicht zusammenkriegen würden. Und ich glaube, das ist schon mal die erste Red Flag. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das anzufordern, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Ja, und das wirkt ja auch dem Pick-Me-Tum ein bisschen entgegen. Weil dann ist es ja so, dass wir uns eher verbünden und eher sagen, hey, wenn eine andere schon die Erfahrung gemacht hat, dann war das vielleicht nicht, weil die ist wie die anderen Frauen und ich selber bin ja so special, sondern vielleicht, weil das ein Muster von dem Typen ist. Und die Referenz, die hole ich mir jetzt erstmal ein und glaube der anderen Frau. Ich finde das so hervorragend. Ich finde, du bist ein Genie im Traum.
Franzi, sowas Ähnliches gibt es tatsächlich in den Niederlanden. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Das können vielleicht immer die Kohorte beantworten. Aber es gibt hier Facebook-Gruppen mit Tausenden von Frauen drin. Die heißen irgendwie, nee, ich sag nicht, wie die heißen, weil ich glaube, die sind geheim. Auf jeden Fall gibt es diese Facebook-Gruppen, wo Frauen Bilder posten von Männern, die sie gerade daten und dann fragen, hat jemand Erfahrungen mit diesem Mann? Und dann schreiben in den Kommentaren halt andere Frauen darüber, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und Franzi, du kannst dir das nicht vorstellen, ne? Also wahrscheinlich ist es auch so ein gebiasedes Sample, weil wahrscheinlich wenn man ein schlechtes Bauchgefühl über einen Typen hat, dann ist man wahrscheinlich mehr gewillt, das da auch ins Internet zu stellen und zu fragen, wie sieht's aus bei den anderen Frauen. Aber ich habe es selten erlebt, ich lese es immer mit, weil ich es finde so spannend, ich habe selten erlebt, dass Leute schreiben, gibt nichts über den. Eigentlich in, weiß ich nicht wie viel Prozent, 90% der Fällen schreiben irgendwelche Leute, ja, ich habe mit dem auch schon geschrieben oder ja, ich habe mit dem die und die Erfahrung gemacht und oft sind es halt auch so Erfahrungen, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und dann sagen die aber gegenseitig so, hör mal, danke für deine Erfahrung. Ich werde den jetzt direkt blocken.
Brauchen wir.
So, ich bin mit Mark Robin noch nicht fertig. Also, das finde ich alles schon soweit so schrecklich. Das würde eigentlich schon reichen, aber es gibt noch was, was mich an dem einfach völlig stört. Ich glaube, das kennen bestimmt alle, ne? Es gibt ja so unter 16-jährigen Jungs, gibt es immer so einen bestimmten Typ 16-Jährigen, der seine Unsicherheit damit überspielt, dass er tut, als wäre ihm eigentlich alles egal. Als würde nix ihm irgendwas anhaben, als würde ihn alles irgendwie langweilen und er ist zu cool für alles. Ich hatte auf jeden Fall solche Männer in meiner Klasse früher. Und wenn ich die heute treffe, sind es ganz nette junge Männer, in vielen Fällen, sind es ganz nette junge Männer. Die sind jetzt normal, die reden normal, die verhalten sich normal, die sind darüber hinweggekommen. Die haben das 16-jährige Ich hinter sich gelassen. Bei Mark Robin kommt mir das überhaupt nicht so vor, denn der hat immer noch diesen gleichen lustlosen Vibe, diesen lustlosen, mir ist alles egal Vibe, womit er offensichtlich seine Unsicherheit überspielt. Aber es macht mich fertig und ich denke mir so, werd doch mal erwachsen.
Bin ich ganz bei dir. Der ist auf jeden Fall too cool for school und das ist anstrengend.
Ich kann auch mir nicht vorstellen, dass der denkt, dass man das nicht durchschaut.
Ich glaube, der denkt, dass man das nicht durchschaut und ich glaube, der hat einfach keine bessere Strategie, mit seiner Unsicherheit umzugehen.
Ich glaube, wir sollten einfach mal mit ihm reden.
Also definitiv sollte der mit PsychologInnen reden. Ich weiß nicht, ob ich das sein will.
Also über diesen Punkt könnte ich tatsächlich noch hinwegblicken, ne? Aber dieses frauenverachtende, frauenfeindliche, das macht mich rasend. Und ich hoffe, ich bete einfach, dass keine Frau in dieser Staffel mit dem Sex haben wird.
Ich auch.
Noch sieht's gut aus. Von Mark Robin zu Anastasia.
Mein erster Eindruck ist, dass sie lieb ist. Also mein erster Eindruck ist positiv. Wie ist deiner?
Ich finde die unfassbar witzig. Ich fand die bei Ex on the Beach so unfassbar witzig. Ich hoffe, die geht hier nicht unter.
Ich hoffe auch.
Nadja.
Habe ich jetzt noch nicht so einen starken ersten Eindruck, aber erstmal so sympathisch.
Franzi, ich muss was zu Chris sagen. Im Sommerhaus. Ich glaube, das ist die gleiche Sache, die ich dir schon bei The 50 gesagt habe. Ich fand, der war im Sommerhaus ein Traummann. Ich fand den so toll. Der stand hinter der Eva, der war besonnen, der war so ruhig, der ist ruhig geblieben in allen Situationen. Ich fand den hervorragend. Und danach, nachdem er sich von Eva getrennt hat, fand ich ihn einfach schwierig. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der braucht eine Detox. Und ich hoffe, der hat die Detox gekriegt. Ich will ihm nichts unterstellen. Ich habe keine Informationen. Ne? Das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Also ich denke, Schatz, fahr mal in die Berge, trinken Tee, vielleicht auch ein paar Wochen lang, geh ein bisschen wandern. Denn ich glaube, er braucht eine Detox. Und ich glaube, dass wenn er eine gekriegt hat, dass er dann ein guter Typ sein kann. Und ich bin gespannt, wie der sich hier verhält. Ich kann mir vorstellen, dass er bei Frauen gut ankommt.
Kann ich mir auch vorstellen. Ist für mich diese eine Kategorie Mann, die ich eben erwähnt habe. Macho, Muscle, Man, keine Ahnung. Ich kann da nicht differenzieren. Die sind für mich alle irgendwie ähnlich. Die sagen auch total ähnliche Sachen. Wenn ich ganz ehrlich bin, langweilt mich das einfach.
Jennifer Iglesias.
Die finde ich cool. Ich bin ganz gespannt, was von der noch kommt. Auf jeden Fall sagt die klar, was sie will und was sie nicht okay findet. Und ja, die ist mir sympathisch.
Franzi, was ich von der bis jetzt mitgekriegt habe, war nicht so viel, aber es lagen ein paar Evidenzen vor, dass sie den schlechtesten Männergeschmack der Welt hat.
Ach, scheiße.
Und ich habe Gerüchte gehört, dass sie das auch wieder hier unter Beweis stellen wird. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich drücke ihr die Daumen. Ich finde die eigentlich auch total nett. Ich hoffe, das wird was. Linda. Linda stellt sich nicht vor.
Linda stellt sich nicht vor. Wie ordnen wir denn das ein?
Oh Gott, ich glaube, die ist total mit der Situation überfordert und ich kann das völlig verstehen. Ich deute das so, dass es Unsicherheit ist und die nicht genau weiß, was mache ich jetzt hier. Und ich glaube, das kennen viele Leute, ne? Wenn man in so eine große Gruppe kommt, als fremde Person, was macht man dann? Stellt man sich an die Seite oder geht man halt wirklich einmal rum bei 20 Leuten und sagt bei 20 Leuten, hallo, ich bin Linda. Ich denke, man sollte das Zweite machen, kommt immer besser an. Aber das braucht natürlich schon ein bisschen Überwindung.
Finde ich eine gute Interpretation. Die anderen Frauen hätten die ja direkt ab.
Nicola, kennst du den?
Ich kenne den nicht. Die Frauen fahren ja voll auf den ab. Finde ich krass. Ich persönlich bin ja einfach auch kein Fan von Gesichtstattoos. Obwohl ich selber Tattoos habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Das gibt mir so einen Vibe, der nicht gut ist. Was denkst du?
Okay, ich gebe dir eine kurze Backstory. Also, Nicola haben wir auch kennengelernt bei Temptation Island. Gleiche Staffel wie Mark Robin. Und dann war der auch noch bei Prominent getrennt. Und ich glaube, der hat ganz viele Sympathien von allen zuschauenden Menschen immer gekriegt. Weil nämlich alle das Gefühl hatten, dass seine Ex-Freundin, die Gloria, dass die ihn unter den Scheffel gestellt hat, dass die ihn immer, die Leute hatten Mitleid, weil die den immer beschimpft hat. Und ich glaube, viele Leute haben dem gesagt oder haben sich für den gewünscht, dass die Beziehung endet und der in Anführungszeichen frei sein kann. Ich glaube, der hat die Sympathien auf seiner Seite. Und ich bin ganz gespannt, was hier diese Staffel passiert. Denn ich sehe, das kann in zwei Richtungen gehen, weil die Gloria hat nämlich immer wieder beteuert, dass der Nico auch nicht ohne ist. Die hat immer wieder beteuert, dass der Nico nur vor der Kamera so nett ist, aber dass der hintenrum, wenn niemand dabei ist, dass er da eine ganz andere Seite hat. Und ich finde es natürlich jetzt spannend, den mal ohne die Gloria zu sehen und zu sehen, was passiert dann.
Kann ich mir aber auch vorstellen, dass der so ein bisschen anders dann ist.
Okay, allerletzte. Laura Morante.
Ach, finde ich erstmal sympathisch, habe ich aber jetzt auch noch keine krasse Meinung zu. Was denkst du? Gib mir Background. Die war schon mal bei Are You The One, ne?
In der allerersten Staffel mit Alex Petrovic.
Wow.
Und dann war die zusammen mit Mike Heiter. Und die ist Friseurmeisterin. In Essen, bei mir im Ruhrpott. Ich habe auch schon gehört, die macht ganz tolle Haare. Auf mich wirkt die einfach so unfassbar unschuldig. Die wirkt einfach wie so eine richtige Maus. Für mich kommt da einfach niemand in Frage. Und ich frage mich, was mit der los war, dass sie mit den Mark Robin gedatet hat. Franzi, ich würde sagen, das war Folge 1. Was war dein Highlight in Folge 2?
Ich würde sagen, dieses Perlenspielessen, wo die Männer diese Perlenkettenhöschen anhaben und die Frauen das wegessen sollen. Und dann der Mann, bei dem am meisten Höschen weggegessen wird, der hat dann ein Date gewonnen. Ich muss sagen, ich fand dieses Spiel wirklich nervig, weil ich mich einfach wieder gefragt habe, warum ist es jetzt schon wieder so rum? Also kreativ hätte ich gewonnen, wäre das andersrum, aber dann irgendwie so Frauen in diese kniende Position zu bringen, vor den Männern und denen etwas, was zumindest mit einem Blowjob assoziiert ist, da vor laufender Kamera aufzudrängen, wäre ja sehr schwer in der Situation Nein zu sagen zu Sophias Idee. Wahrscheinlich war es nicht ihre Idee, aber sie pusht es halt nun mal.
Würde mich nicht wundern, wenn das ihre Idee war.
Voll. Finde ich einfach anstrengend. Und das ist auch was mir schon häufig bei diesen Spielen von Are You The One so aufgestoßen ist, dass die halt immer die gleichen Machtstrukturen reproduzieren. Und ich muss sagen, Lina, es nervt mich einfach inzwischen. Aber eigentlich würde ich nicht mal sagen, es nervt mich, sondern es langweilt mich auch vor allen Dingen. Weil es ist ja eh die Norm und ich weiß, dass die Welt so funktioniert. Aber warum immer so unkreativ? Also so, mir gibt das auch einfach nichts mehr, mir sowas anzugucken. Das ist so ein bisschen, wie ich Leute nicht so originell finde, wenn sie BDSM mögen und aber no shame for the game. Ich finde die BDSM-Szene eine tolle Szene, vor allem, weil die Einvernehmlichkeit, also Konsens, so groß schreiben. Und trotzdem langweilt mich daran immer so ein bisschen, dass es den meisten Menschen dann schon einen Kick gibt, dass Männer eben in der dominanten Rolle sind und Frauen eher in der submissiven. Und generell, I get it, es kann hot sein, Kontrolle abzugeben. Aber ich finde halt einfach die Richtung, in der diese Rollen gefilmt werden, die sind ja kein Zufall. Dass es jetzt Frauen einen Kick gibt, eher submissiv zu sein und Männern einen Kick gibt, dominant zu sein, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Das entsteht ja nicht in einem Vakuum. Und da frage ich mich einfach genau wie bei dem Spiel, Leute, langweilt euch das nicht? Dass es irgendwie immer das Gleiche ist eigentlich? Macht doch mal andersherum oder überlegt euch Spiele, jetzt mal ganz wild gedacht, bei denen Macht halt vielleicht auch einfach nicht so eine Rolle spielt mit vorgeschriebenen Rollen. Ich weiß nicht. Ich find's unkreativ, Dina.
Franz, weißt du, was ich mich bei den Spielen die ganze Zeit frage? Wieso macht man da keine Spiele, wo tatsächlich am Ende die Leute GewinnerInnen sind, die gut zusammenpassen, wo man wirklich irgendwas auslotet, was mit der Kompatibilität zwischen zwei Menschen zu tun hat, dass man irgendwie so psychologische Spiele macht, dass man vielleicht so, die wirklich darauf ausgelegt sind, vielleicht durch ein Spiel besser festzustellen, okay, wer könnte vielleicht gut zusammenpassen, wer könnte vielleicht gut zusammen funktionieren, aber irgendwie in so eine Blowjob-Stellung zu gehen und da diese Perlen abzukauen, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Nee. Ist für mich auch dasselbe, wie wir generell schon so ein bisschen kritisiert haben an der Staffel oder dem ersten Eindruck an der Staffel, dass es irgendwie nur noch um sowas geht und das nimmt dem Ganzen nicht nur den Stil, sondern für mich auch tatsächlich dadurch, dass die ganze Zeit so krasse Sachen machen wollen, die wirkliche Spannung, weil es ist langweilig. Ich habe das eine Million Mal gesehen. Ich kann jeden Porno auf jeder Porno-Plattform mir angucken und ich sehe genau das. Ich brauche das nicht mehr.
Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass die mal ein paar kreative PsychologInnen anstellen. Nicht nur, um die Perfect Matches zu machen, sondern auch, um sich Spiele auszudenken, die tatsächlich die Kompatibilität zwischen zwei Menschen testen und die Leute vielleicht zu Hause sogar nachstellen können.
Voll. Es gibt doch auch so richtig coole Fragenspiele und alles. Und es könnte ja sogar auch was mit Action sein. Wie reagiert man in Stresssituationen zusammen? Es gibt so viel. Seid auch ein bisschen kreativer.
Oder heuert uns an und dann sind wir kreativ für euch. Franzi, eine Sache muss ich noch besprechen. Und ich glaube, dann schließen wir es für heute ab, denn mein Gehirn ist gegrillt. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch schon genug gehatet. Ich muss aber nochmal zu Sophia Thomalla zurückkommen. Und damit wird es, glaube ich, auch rund. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt tatsächlich die zweite Folge war oder die erste, aber sie stellt ja irgendwann die Frage, wer ist hier eigentlich die Bekannteste? Und ich fand das wirklich spannend, denn ich habe das Gefühl, bis dahin verstehen Emmy und Tara sich eigentlich ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie so einen gleichen Vibe haben. Und dann kommt das Patriarchat in Form von Sophia Thomalla und versucht, die beiden Frauen gegeneinander aufzuhetzen und die gegeneinander auszuspielen, damit, dass Sophia dann so versucht, diesen Twist zu sehen und sagt so, ach nee, Emmy ist gar nicht die wirklich die bekannteste, sondern es ist eigentlich Tara. Das macht sie und das macht das Patriarchat, weil weibliche Verbindung eine Bedrohung ist. Denn wenn wir alle zusammenhalten als Frauen, dann hat das Patriarchat nämlich keine Chance mehr.
Ganz genau. Und genau deshalb kann es immer nur eine Frau geben im Patriarchat. Und es gibt auch kein Ranking bei Are You The One, wer denn der berühmteste Mann da ist.
Natürlich nicht. Und ich finde, diese Situation war für mich schon wieder so das perfekte Sinnbild von Are You The One. Denn ich finde, Are You The One ist ja schon auch unsere Gesellschaft in so einem Mikrokosmos, ne? Denn es ist eine Gruppe von jungen Menschen, die nach ihrem Perfect Match suchen. Die suchen nach ihrem Lebenspartner, ihrer Lebenspartnerin. Und das könnte alles gut sein, aber das Patriarchat schwebt über denen, redet denen irgendwelchen Schwachsinn ein, darüber, wie echte Männer und echte Frauen sind, setzt sie unter Druck, redet denen ein, dass sie über ihre Grenzen gehen müssen und sät Zwietracht und schämt Frauen, egal was sie machen, slut-shamed die, wenn die Sex haben und setzt sie unter Druck und sagt, die sind Brüder, wenn die sich Zeit lassen wollen. Und ich bin trotz allem sehr gespannt, was wir in diesem Mikrokosmos in den nächsten Wochen alles sehen werden. Und ich finde, wir sollten einfach die Sophia Thomalla jede Folge als das Patriarchat, was da reingesteppt kommt, zu diesen jungen Menschen betrachten und gucken, wie sie da alles durcheinander bringt und allen die Stimmung vermiest.
Finde ich eine gute Versinnbildlichung.
Franzi, nach diesen doch ein bisschen schwierigen ersten zwei Folgen, bist du trotzdem dabei?
Ich bin natürlich dabei, Dina. Und ich hoffe einfach, dass es besser wird und dass ich eine gute parasoziale Beziehung zu den allen entwickle, so wie schon bei der ersten Are You The One Staffel, die wir gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie passieren wird. Und ich habe auch schon ein paar Leute dabei, die ich eigentlich ganz gerne mag. Insofern kann es nur gut werden.
Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist es euch auch zu viel Sex? Oder sagt ihr, nee, das ist genau, was wir sehen wollen? Bis zur nächsten Woche. Gebt uns unbedingt 5 Sterne bei Apple Podcast und Spotify.
Aktiviert überall die Glocke.
Liked, teilt und kommentiert all unsere Instagram-Beiträge und TikTok.
Und bestellt unbedingt mein Buch vor.
Und alle Infos findet ihr in den Shownotes. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.